Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, Michael.
Lieber Bert, grüße dich.
Ja, ich hoffe, dass du dich genauso freust wie ich, dass wir nach einer zum Glück nur kurzen podcastfreien Zeit wieder mit dem rhetorischen Florett fechten können.
Ja, in jedem Fall. Es hat fast gefehlt, nicht? Ja, aber manchmal muss man Urlaub machen.
Entscheidung, ja. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute ja mal ein sprichwörtliches dickes Brett bohren können. Nämlich der Frage nachgehen, ob der US-amerikanische Präsident Joe Biden, der nunmehr ja ein halbes Jahr im Amt ist, wirklich so die Lichtgestalt ist, als die er von vielen dargestellt wird und die von Deutschen da herbeigesehnt wird. Denn so unstrittig ist, dass Biden in der Klimapolitik, in der Corona-Politik und auch in der Beurteilung Putins eine 180-Grad-Wende gegenüber der Trumpschen Position vorgenommen hat. Und auch, dass sein Stil ein ganz anderer ist, so kann man aber doch nicht übersehen, dass vieles beim Alten geblieben ist.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Der harte Kurs gegen China wird beibehalten. Die von Trump erlassenen Strafzölle bleiben bestehen. Die meisten Migranten werden weiterhin zurückgeschickt. Die Budgettricksereien, gerade bei dem letzten Paket, gehen weiter. Und an der Polarisierung in den USA hat sich kein Deut geändert. Wie siehst du diese Lichtgestalt?
Ja, ich bin immer vorsichtig mit Lichtgestalten. Das haben wir ja bei Obama in besonderer Weise erlebt. Und er hatte ja einen großen Appeal für viele Deutsche, weil er rhetorisch brillant war, sein Auftritt in jeder Hinsicht professionell und charismatisch. Wenn man am Ende auf die 8 Jahre Obama zurückschaut, und das gehört natürlich jetzt auch zu unserer aktuellen Debatte mit dazu, dann bleibt nicht so viel wirklich übrig, was er über die Rampe bekommen hat. Er hat wie jeder Präsident am Anfang eigentlich 2 Jahre, weil dann bei den Midterm-Elections sich die Dinge drehen oder zumindest schwieriger werden oder die Mehrheiten erodieren. Und eigentlich hat er nicht viel geschafft. Wenn man es mal daran misst, muss man sagen, gerade auch nach der gestrigen überwundenen Hürde im Senat für das Infrastrukturpaket sind wir da schon einen guten Schritt weiter. Er hat ein großes Konjunkturpaket durchbekommen. Er hat ein Infrastrukturpaket auf die Strecke gebracht, wo die Republikaner mit 16 Stimmen im Senat
ihn unterstützen.
Das ist etwas, was Obama nie erlebt hat. Und das zeigt ja sozusagen die Not eigentlich auf beiden Seiten. Biden muss eine Brücke bauen zu den Republikanern hin, um einfach auch in der eigenen Partei wieder eine breitere Perspektive zu verankern in der Mitte. Und die Republikaner müssen das ebenso tun, wenn sie irgendwie dieses Damoklesschwert Trump ein bisschen beiseite schieben wollen. Aber auf der anderen Seite gilt, und das ist für mich die eigentliche Essenz all dessen, was ich auch durch die vielen Aufenthalte in den letzten Jahren in Stanford, die Professur, erlebt habe, dieses Land ist zutiefst gespalten. Es ist regional und gesellschaftlich gespalten und damit ökonomisch. Und das spiegelt sich im Politischen. Du hast, wenn man das noch sich klar macht, Demokraten und Republikaner heute mit jeweils völlig heterogenen, aber in sich homogenen, also völlig differenzierten, aber in sich jeweils homogenen Wählerstrukturen. Und das war in den 60er und auch noch Anfang der 70er Jahre anders. Sie haben im Grunde sich so auseinanderentwickelt, dass sie ganz unterschiedliche Lebenssituationen adressieren. Nicht? Die Demokraten, die Westküste, die Ostküste und ein bisschen da hinein. Die Republikaner, mal grob gesprochen, die Flyover-Countries. Mhm. Und dann gibt es die Battleground-States im alten Rust Belt, wo man sozusagen aus unterschiedlichen Traditionen kommend Anker hat. und sich versucht zu bemühen. Aber letztlich ist das eine Situation, die eine Verfassungsrealität auch da bildet, die wirklich Funktionsfragen aufwirft. Denn wie kommt man dann zusammen, wenn man mit zwei disparaten Gruppen politisch, dahinterstehend disparaten ökonomischen und regional differenzierten, völlig unterschiedliche Entwicklungen zu tun hat?
Naja, aber offensichtlich ist ihm das bislang gelungen. Aber das Kernproblem, was du angesprochen hast, die tiefe Spaltung des Landes, des Auseinanderdriftens, ist nach wie vor da. Deswegen kann man ja fast sagen, USA ist nach wie vor ökonomisch hochpotent, aber innenpolitisch zerrissen wie eh und je und faktisch nicht handlungsfähig.
Ja, das geht in der Tat bis zur Frage, ob da Handlungsfähigkeit noch gegeben ist. Es gibt dann so gemeinsame Nenner, die sind relativ klein, aber die mobilisieren deswegen, was du erwähnt hast, die Position Richtung China. Das ist bipartisan, das wird von allen politischen Kräften getragen, weil man auch irgendwo immer gesehen hat, und das ist ja auch ökonomisch in Studien belegt, dass die Importe aus China insbesondere im Bereich der Industrie 2,5 Millionen Arbeitsplätze gekostet hat. Das ist für die USA hinterlegt, das ist bei uns anders, aus anderen Gründen, weil wir andere Strukturen haben, aber das hat bei denen so gewirkt. Deswegen ist China immer der Gegenpunkt aus ökonomischen wie auch aus machtpolitischen Erwägungen. Und dann gilt dem anderen auch dieses Grenzthema, du hast es angesprochen, der Migration. Er muss da auch liefern. Er kann das Thema mit der Mauer, der muss dann die als Mauer machen, aber irgendwie die Sicherung der Grenze ist natürlich für den Souveränitätsanspruch der USA schon bedeutend. Und das Thema wird anders gesehen als in den späten 60er Jahren, als dann irgendwelche liberalen Gesetze möglich waren, die heute gar nicht mehr in der Form weiterzutreiben sind. Also diese Spaltung ist tief und vielleicht noch ein oder zwei ökonomische Argumente. Es war das große Versprechen der USA, du kannst was werden, wenn du mobil bist und dich weiter bewegst. Die Mobilität der Arbeitskräfte ist auf dem historisch niedrigsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. Die ist im Grunde kaum noch höher als bei uns in Europa. Wir sind ja traditionell nicht so mobil, aber das war immer das Bild, die amerikanischen Bürger wandern zu den Arbeitsplätzen hin.
Und wir wollen, dass die Arbeitsplätze zu uns kommen.
Genau.
Das und jetzt nennt sich ist es dann so Regionalpolitik.
Exakt. Aber es hat ja bei uns auch den Ausgleich möglich gemacht. Die Regionen bei uns, wenn du das anschaust, in der Pro-Kopf-Entwicklung sind bei weitem nicht so disparat, wie wir das in den USA haben. Und das ist der eine Punkt. Das zweite ist, das andere Versprechen waren Aufstiegsversprechen. Diejenigen, die sich anstrengen, werden mehr verdienen als ihre Eltern. Das galt bei der Geburtenkohorte der 1940er Jahre für 90%. 90% der Kinder haben mehr verdient als die Väter. In den 50er Jahren, die Kohorte, waren es 80% und heute ist es noch knapp 50%. Das heißt, in dieser ganzen Grundstruktur haben wir zwar enorme Disparitäten. Wir haben große Einkommenszuwächse in den Superstar-Cities mit den Superstar-Companies, wo die großen IT-Unternehmen unterwegs sind und entsprechende Finanzunternehmen unterwegs sind oder wo es vielleicht noch wie in Houston, in Texas Öl gibt. Aber die anderen fallen zurück und die bewegen sich nicht mehr, die sitzen in ihren Trailerparks.
Nein, aber was lernen wir denn jetzt daran? Also Trump hat sich ja unglaublich viel vorgenommen, aber letztlich wird doch sein ganz großes Paket, was er noch eigentlich vor sich hat, davon abhängen, ob eben die, Republikaner mitmachen. Ja. Und könnte es nicht sein, dass man mit ihm genau das Gleiche macht, was man mit Obama gemacht hat?
Ja, ich hatte es ja eingangs angedeutet. Ich glaube, dass die Republikaner unter einer anderen Situation sind. Damals war die klare Perspektive, Obama darf nicht erfolgreich sein. Und insofern hat man alles boykottiert und nur minimal Dinge zurückgebracht. Und Obamacare war sozusagen das schlimme Erlebnis für die Republikaner, dass es auf einmal so etwas gibt, was man sich nie vorstellen wollte, was so grenzsozialistisch schon für die wirkt. Jetzt haben Sie eine andere Situation. Sie müssen auch, wenn Sie nachhaltig erfolgreich sein wollen, irgendwo in der Mitte erkennbar sein. Und dieses Infrastrukturpaket wird von breiten Teilen, von 80 und mehr Prozent der Bevölkerung geteilt, weil die Lage ist einfach so. Wenn du da drüben unterwegs bist.
Aber ist es manchmal ein Dokument des Versagens?
Ja, aber insofern akzeptiert man auch, dass dafür was getan werden muss. Also die eine große Handlungslinie, Infrastruktur und in den Regionen Möglichkeiten war, durch Infrastrukturnetze, Verkehrsnetze, Digitalnetze. Ich meine, ich will jetzt sagen, als ich da in Stanford war, da ist auch das Internet zusammengebrochen. Da hatte ich auch mal eine Nacht nichts und konnte nicht nach Deutschland mich schalten, wo man immer denkt, das ist da alles automatisch gegeben. Ist es nicht. Und die Lebenssituation, die Verkehrssituation ist völlig katastrophal. Es ist eine Übernutzung dieses Silicon Valley, wenn man so will, wo 7,5 Millionen Menschen wohnen. Und deswegen ist die Evidenz klar für jeden. Man muss in der Infrastruktur was tun. Die Straßen sind katastrophalen Zustand. Ein Eisenbahnsystem gibt es ja allenfalls an der Ostküste. Was du an der Westküste erlebst, ist ja noch Wildwest-Ausstattung. So, und das, glaube ich, ist eine Chance und da ist er richtig unterwegs. Die zweite Frage, die er antworten muss, ist Bildung. Denn die Chancen des Einstiegs sind nicht mehr da. Es wandert kein Ingenieur aus Idaho an die Westküste nach San Francisco oder nach San Jose oder nach Palo Alto, weil er dort nicht reinkommt. Er muss sozusagen dort seine Profilierung gefunden haben. Er muss in Berkeley und in Stanford studiert haben oder in University of California in Los Angeles. Und deswegen ist das Bildungsthema so wichtig. Und da werden die Republikaner wahrscheinlich nicht mitmachen. Und wenn die das jetzt verbinden, haben sie ein Problem, wie Pelosi das dieser Tage gesagt hat. Die wird erst dem Infrastrukturpaket im Repräsentantenhaus das vorlegen, wenn die Republikaner signalisieren, auch das andere Paket mitzumachen. Und das ist, glaube ich, das große Damoklesschwert.
Jetzt haben wir natürlich ein zweites Problem. Der FED-Chef steht ja zur Neuberufung an. Ist eigentlich Biden nicht gezwungen, Powell, sagen wir mal, eine zweite Halbzeit zu geben? Sonst bricht doch seine gesamte finanzwirtschaftliche Kalkulation zusammen. Nämlich, wenn er Powell nicht verlängert wird, werden ihm doch die Zinsen um die Ohren fliegen.
Ja, sie werden auch mit Paul nicht einfach nur fortgeschrieben werden, aber ich denke auch mit Blick auf die Befriedung zur republikanischen Seite wäre das gar nicht unklug, das zu tun, Paul eine zweite Amtszeit zu geben und zu sagen, ich habe eine gewisse Kontinuität, Geldpolitik findet immer ihre Professionalität in den eigenen Gebäuden und in den eigenen Strukturen, unabhängig davon, wer sie irgendwann mal berufen hat. Und man könnte ja auch sagen, Janet Yellen steht nicht mehr zur Verfügung, sie ist Finanzministerin
geworden.
Und ich glaube, dass es einfach ein gutes, politisch ein kluges Signal wäre. Die Zinsen sind ja schon, das sehen wir ja auch dann an den Wechselkursen, an der leichten Aufwertung des US-Dollar zum Euro. Der Zinsspread ist ja da und der wird nicht weggehen.
Aber wenn ein anderes Land, welches nicht eben die USA wären, eine ähnliche Haushaltspolitik an den Tag legen würde, würden doch die Märkte verrückt spielen.
Ja klar, ich meine, man darf immer nicht vergessen, sie haben im Zweifelsfall noch die Atombombe. Sie haben im Zweifelsfall diese geopolitische... Ja, das ist muss man ja immer sehen. Ich meine, es ist ja, andere Länder haben begrenzte Möglichkeiten, aber schauen wir uns mal Deutschland an. Ich meine, wir haben bei den 10-jährigen Bundesanleihen immer noch negative Renditen. Nicht? Also wenn man das mal vergleicht, also trotz all der Verschuldung, die jetzt passiert ist, insofern ändern sich da auch ein bisschen die Dinge, weil die Kapitalmarktstrukturen andere sind. Aber das, was die USA tun mit diesen Paketen, mit einer Verschuldungsquote über 100% des Bruttoinlandsprodukts, das würde anderen sicherlich um die Ohren fliegen.
Ja, und natürlich einer extrem, meines Erachtens, unsoliden Haushaltspolitik. Also wir haben ja jetzt schon, eigentlich ist der Staat ja, wenn man sich an die Vollschuldenregeln hält, in wenigen Wochen pleite.
Ja, so.
Und das Problem wird natürlich nach wie vor gelöst, aber offensichtlich scheint eine so wenig, ich sag's mal, solide Finanzpolitik offensichtlich dem System nicht zu schaden.
Ja, es ist ja so ein bisschen, hat man den Eindruck, das Phänomen auch der Japaner. Ich meine, deren Finanzpolitik hat ja auch hohe Schuldenstände als Inlandsverschuldung zum
Vorteil. Passiert auch nichts.
Passiert auch nicht. Ich meine, wir haben in den USA letztes Jahr ein Defizit von fast 14% gehabt. Dieses Jahr wird es auch nochmal über 12 sein. Nächstes Jahr vielleicht 5-6%. Aber wenn man erkennt, dass das in wirtschaftswachstumsförderliche Perspektiven geht, also das Konjunkturpaket plus jetzt die Infrastrukturmaßnahmen, dann ist das, glaube ich, eine wichtige Veränderung gegenüber früheren Perspektiven, wo man gefragt hat, wo geht das Geld eigentlich hin? Denn du bist durchs Land gefahren und dir ist trotzdem die Achse gebrochen auf dem Highway 101.
Ja, aber dann mal, in deinen Worten kommt ja eine bestimmte Bewunderung zum Ausdruck. Aber welche Konsequenzen hat denn die Politik, die dort getrieben wird, und auch die, sagen wir mal, Finanzpolitik, welche Konsequenzen hat die denn für Europa und namentlich für die doch sehr exportabhängige deutsche Volkswirtschaft? Nämlich so ganz konfliktlos ist das Verhältnis zwischen Deutschland und der Eurozone im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen ja nicht.
Nein, und da liegen auch eher die Herausforderungen auf unserer Seite. Ich meine, wir erleben, dass die Stärke auch der wirtschaftlichen Korrektur in den USA uns natürlich genauso im letzten Jahr ab Juli geholfen haben wie die Erholung in China. Und diese Abhängigkeiten durch unsere Exportposition, die wird hier markiert, die war politisch gefährdet unter Trump. Die ist nicht einfach weg unter Biden. Ich meine, man hat jetzt zwar Nord Stream 2 quasi eingebettet in eine Problemlösung.
Gelöst.
So, sodass man sich darum nicht mehr keifen muss. Aber es bleibt ökonomisch relevant, wenn wir verteidigungspolitisch unsere Versprechen nicht einlösen. Und das muss auch diese Regierung, diese Bundesregierung gegen sich gelten lassen. Man kann nicht mitspielen wollen, ökonomisch in der ersten Liga und in den anderen Kategorien in der zweiten oder dritten Liga und die Sicherungsausgaben andere machen lassen. Da war ja Trump, der hat es nur, wie du eingangs so schön gesagt hast, der hat es in einem anderen Ton gemacht. Ja. Aber Obama hat es ja auch schon angesprochen, ja, dass es nicht geht, dass wir da 1,4 ja, oder 1,5% des BIPs dafür ausgeben. Man kann über die 2% ja an sich diskutieren, aber es ist irgendwann albern, weil man hat sie vereinbart. Und ja, da war Joschka Fischer Außenminister, da hat er zugestimmt und hat das vereinbart. Und im Jahre 2021 liefern wir immer noch nicht. Also mein Punkt ist, wir müssen hier Entlastung schaffen, damit wir bei den ökonomischen Themen, bei der Zollfrage und so weiter, die Dinge einfach auch öffnen können.
Ja, aber Deutschland betreibt ja eine völlig andere China-Politik als Biden. Also wir machen ja so Freundschaft, keine schwierigen Fragen anstellen, weil wir China nicht nur als Absatzmarkt, sondern als Zulieferer brauchen. Ich gehe davon aus, dass die Konflikte zwischen USA und China sich verschärfen werden, auch weil China, glaube ich, ein Tack aggressiver in der Außenpolitik werden will. Glaubst du, dass die Auswirkungen dieses, sagen wir mal, subkutanen Konflikts zwischen USA und China für die deutsche gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch in der Zukunft so weitgehend folgenlos bleiben werden, wie sie es bislang waren?
Also ich glaube, die Gefahren nehmen dann zu, wenn eine künftige Bundesregierung sich da nicht klar positioniert. Merkel hat es ja immer geschafft, auch durch ihre bewusste jährlichen Reisen nach China, nicht nur zu sagen, wir haben da einen wichtigen Absatzmarkt, sondern auch zu versuchen, China zu verstehen. Auch durch die Breite der Reise, also auch jenseits von Peking, sich Dinge anzuschauen und damit sozusagen Gesprächsbasis zu haben. Ich teile, was du sagst, dass die Chinesen eine deutliche politische Aggressivität an den Tag legen. Das ist ein gewachsenes Selbstbewusstsein. Es ist auch eine ideologische Regression, nicht? Also rück zu den Wurzeln, 100 Jahre kommunistische Partei und ja, 2049, 50 Jahre Macht der Partei. Und da will man alles drauf setzen. Man will die Nummer eins in der Welt werden. Nur die Chinesen wissen am Ende des Tages auch, dass sie das ja nicht alleine mit sich hinbekommen. Und insofern, denke ich, liegt da die Chance der Vermittlung. Wenn die USA allerdings, das Stichwort des Decoupling, also der Abbindung und der Entkopplung der Wirtschaftsräume, dann brechen unsere Lieferketten zusammen und dann wird VW sich fragen müssen, wie es seine Marktposition hält, wenn 40% der VW-Produkte in China abgesetzt werden und das immer noch ein Selbstläufer ist. Insofern ist diese Gefahr, die das deutsche Geschäftsmodell hat, nicht nur eine über die Dekarbonisierung, da haben wir schon drüber gesprochen in einer der letzten Runden, sondern auch diesem Thema. Und deswegen ist eine neue Bundesregierung sehr gefordert, hier auf der einen Seite die Position Richtung USA zu stärken, durch eine klare verteidigungspolitische und auch europapolitische Position und zweitens aber auch China nicht naiv zu behandeln. Ich glaube, das ist das, was mir gelegentlich bei manchen deutschen Unternehmen immer noch auffällt, eine gewisse Naivität. Natürlich ist die Marktdynamik hoch, das sind 1,4 Milliarden Menschen, aber es ist halt keine Demokratie. Übrigens geht diese Naivität ja bis hin zu den Grünen, die sich immer dann lobend über China äußern, wie toll die in der Elektromobilität und sonstigen Dingen vorkommen. Also das Maß an Naivität ist kaum zu überbieten, denn was die an Rhetorik aufbieten in China, zum Beispiel, was sie alles klimatisch tun wollen, hat ja mit der Realität auch nichts zu tun. Also China realistischer zu betrachten, auch die Konflikte zu sehen, ohne sie, ohne uns zum Lehrmeister zu machen, ist, glaube ich, die Herausforderung.
Und könnte aus der Tatsache, dass es mit fast 100%iger Sicherheit keine zweite Amtszeit Biden geben wird, nicht Risiken erwachsen?
Naja, die Risiken hast du ja, wer folgt nach, schafft er es, Kamala Harris beispielsweise so zu stärken und ihr so viel Raum zu geben, dass sie dann in dieser zentristischen Position der demokratischen Parteien auch für viele wählbar ist. Ich meine, der hat ja eine, das muss man immer klar machen, der hat ja eine Mobilisierung von Wählern erreicht, die hat Obama ja nicht erreicht. Mhm. Der lag ja immer noch hinter Trump jetzt in der Wahl vom 4. November letzten Jahres. Und das andere ist, wie stark ist der Einfluss Trumps auf die Republikanische Partei?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
No. Und das siehst du ja auch jetzt in den Gesprächen im Senat und den Verhandlungen, dass selbst in anderen Republikanern manche von den Typen einfach auf den Wecker fallen, die ständig sozusagen alles versuchen nochmal zu verhindern und gar keine Handlungsfähigkeit über die Parteigrenzen hinweg zu entwickeln. Und insofern ist dieses Risiko, was passiert dann, ich gehe auch davon aus, dass der allein vom Alter her und von seiner Konstitution keine zweite Amtszeit ansteuern wird, doppelt in der eigenen Partei. Darf man immer nicht vergessen, die Stärke der Republikaner hat auch mit der Schwäche der Demokraten zu tun, gesamtgesellschaftlich sich aufzustellen und nicht nur identitätspolitisch.
Ja, aber das ist ja der Fall. Das heißt, in der Bevölkerung, ich sag's mal, glaube ich, ungeschützt, sind die Republikaner tiefer verankert als die Demokraten.
Ja, und das hat, wenn du es historisch mal zurückbindest, damit zu tun, dass seit den 60er und vor allem 70er Jahren die Demokraten ihren Status als Partei der kleinen Leute und der Industriearbeiter verloren hat. Das war sie ja traditionell und da hineingerückt sind die Republikaner. Eigentlich haben sie dann ein Wählerpotenzial, das strukturell schwindet. Aber sie haben es geschafft, in den breiten Flächen des Landes jenseits der Cities und Megacities im Grunde das homogenisiert zu spiegeln, was dort an Leben vorhanden ist. Und das, dem verschafft sie Ausdruck.
Meine letzte Frage hört sich komisch an, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist sie nicht so komisch.
Das ist noch nie eine komische Frage.
Nein, es gibt immer noch komische Antworten. Es gibt immer noch komische Antworten.
Ist dafür das ist klar. Richtig.
War die Wahl Bidens ein Glücksfall für die EU und für Deutschland? Es hört sich komisch an, aber weil ich nämlich in der Tat glaube, Biden wird den Konflikt zu China weiter anheizen lassen und darauf ist die deutsche und europäische Politik nicht eingerichtet. Deswegen war das im Nachhinein ein Glücksfall oder vielleicht?
Ich glaube, es ist trotzdem ein Glücksfall, denn die Alternative wäre Fortsetzung Trump gewesen und das hätte zu Verhärtung geführt und hätte zu einem Zerfall des transatlantischen Westens letztlich geführt, da bin ich fest von überzeugt. Gemeinsamkeiten hätte man überhaupt nicht mehr identifizieren können. Trump hat nie verstanden, dass man am besten über Allianzen gemeinsam Positionen entwickelt. Und so sehr du recht hast mit dem Punkt, dass Biden dieses Thema gegen China aufspielt, wir hatten darüber ja schon vorhin gesprochen, aber er hat ein Personal, das transatlantisch aufgestellt ist. Er wird versuchen, das immer in den Allianzen zu tun. Deswegen glaube ich, andersrum ist es auch deshalb ein Glücksfall, weil die Deutschen einfach sehen, es hat nichts mit moralischer Entrüstung über Trump zu tun. Es hat schlicht mit der Wahrnehmung zu tun,
was zu tun.
es hat mit Inhalten zu tun und die Konfliktlage und die Problemlage in den Vereinigten Staaten. Und die äußert sich in jeder Präsidentschaft. Die äußert sich da manchmal etwas diplomatischer und manchmal etwas proletenhaft. Und in der letzten Form war es völlig indiskutabel, weil der einfach auch noch sozusagen auch eine Verhaltensstörung hatte und in jeder Hinsicht fragwürdig. Aber jetzt erkennt man, wir müssen ernsthaft auch unsere Vorleistung erbringen. Die Deutschen tun ja immer so, als reicht es, wenn wir unsere Autos exportieren, sondern wir müssen auch andere Vorleistungen erbringen und wir müssen uns da ernsthaft aufstellen und das lässt sich nicht mehr verwischen. Und insofern würde ich sagen, es war ein Glücksfall.
Das war doch ein tolles Schlusswort für unseren ersten Herbstdialog. Vielen herzlichen Dank. Bis zur nächsten Woche.
Danke dir.